Nikola Tesla, die elektrische Agenda und die unfreie Energie. Er ist der Gott der Elektrizität, der Erfinder des Wechselstroms, der Tesla-Spule, des Transformators und unzähligen anderen Dingen, und nicht zuletzt sind sein Name und freie Energie schon fast zum Synonym geworden. Nikola Tesla, der Mann, der alles erfand. Seit der superreiche Elon Musk sein Elektroauto nach Tesla benannte, ist Nikola Tesla ein fester Bestandteil der heutigen Popkultur. Er, das Genie, welches im Alleingang die Welt veränderte und dessen Erfindungen so wichtig waren, dass der amerikanische Geheimdienst seine Unterlagen unter Verschluss hält. Aus Sicherheitsgründen, versteht sich. Was braucht es mehr zur Legendenbildung? Es gibt Dutzende Bücher über Tesla, und nicht alle befassen sich mit seinen Erfindungen. Sein Name ist heute im Esoterikbereich genauso zu finden wie in Science-Fiction-Büchern oder Büchern über freie Energie. Tesla war, wie es scheint, ein Universalgenie. Sein Name ist die Hymne des elektrifizierten Zeitalters. Tesla ist klimafreundlich, es gibt den Tesla-Stromtarif, die Tesla-App für Energieprodukte, das fetischisierte Tesla-Elektroauto und ebenso die Tesla-Aktie. Viele Firmen benutzen Teslas Namen, viele verherrlichende Dokumentationen gibt es, und ja, es gibt sogar Teslas 3-6-9-Regel, um seine eigenen Lebensgewohnheiten zu verändern. Tesla ist ein Modewort, eine Marke, ein Weltbild. Tesla inspiriert mit seiner Nullpunktenergie, der Lebensenergie schlechthin. Freie Energie für alle, Elektrizität für alle, auf die eine oder andere Weise. Und diese Technologie, so wird kolportiert, wird uns vorenthalten. Die Bösen und die Guten, die Technokraten und die Esoteriker, linke und rechte Hirnhälfte, alle sind sich einig. Tesla ist das Genie des 20. Jahrhunderts. Der Herr der Blitze, der Zahlenmagier, der wusste, wie man sich die im Äther vorhandene Lebensenergie zunutze machte und der wie kein anderer die Hoffnung auf die drahtlose Energieversorgung verkörpert. Aber schauen wir doch einmal genauer. Also, wo fangen wir an? Was liegt näher, als bei seinem Namen zu beginnen? Versuchen wir einmal ein Experiment mit der Gematria. Hierbei werden Buchstaben nach unterschiedlichen Schlüsseln in ihre entsprechenden Zahlenwerte überführt, um aus diesen Bedeutungen zu erschließen und Beziehungen herzustellen. Es gibt zwei Schreibweisen für Nikola Tesla. Sein Vorname stammt vom griechischen Nikolaos ab. Im südslawischen Bereich wird Nikola mit K geschrieben und im italienischen, lateinischen Bereich mit C. In der englischen Sprache würde man Nikola also mit C schreiben. So findet man Tesla im Internet, denn auch mit beiden Versionen von Nikola geschrieben. Tesla hat den größten Teil seines Lebens in Amerika verbracht und dort wird sein Name als Nikola mit C verstanden. Jeder Amerikaner würde den Namen so schreiben, wenn er es nicht besser wüsste. Der Name klingt in allen Fällen gleich. Ist das denn so wichtig? Vielleicht. Nada Brahma. Die Welt ist Klang. Nikola Tesla mit K ergibt die Zahl 714. Interessant. Da gibt es viel zu finden zu dieser Zahl. Schauen wir jetzt doch einmal, auf welche Zahl wir in der englischen Gematria kommen, wenn wir den Namen Nikola Tesla mit C eingeben. 666. Oh, wer hätte das gedacht? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zufällig genau diese Zahl zum Vorschein kommt? Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte, sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder Stirn, das niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Alles nur ein Zufall? In der offiziellen Geschichte ist der Blitz als elektrisches Naturphänomen den Menschen schon lange bekannt, als Werkzeug des Zeus oder Jupiter oder im Christentum als Strafe Gottes. Da Bernstein leicht elektrisch aufgeladen wird, wenn man ihn reibt, war die Elektrostatik ebenso lange bekannt und galt als Mysterium. Der Blitz ist der Inbegriff der Elektrizität und Tesla war der Herr der Blitze. Der im Satanismus verwendete elektrische Blitz symbolisiert Satan als den wahren Schöpfergott. Der Blitz ist die Lebenskraft, die Bioelektrizität. Alle nach unten zeigende Symbole im Satanismus stellen Energie von oben dar, die herabsteigt und der menschlichen Seele Leben gibt und sie ermächtigt. Nicht umsonst verwendete Frankenstein Blitze, um seine Monster zu erschaffen. Ein Propagandafilm, der die Zukunft vorwegnahm. Tesla war Teil der in New York damals ansässigen High Society. J.P. Morgan, Westinghouse und viele andere wichtige Exponenten der Macht waren ihm persönlich bekannt. Er gab selber Partys und war in Kontakt mit denjenigen, welche die Möglichkeit hatten, die Welt zu ändern. J.P. Morgan hat dies ja eindrücklich bewiesen, als er 1913 mit anderen seiner Sorte eine private Zentralbank für Amerika und damit für die Welt schuf. Tesla wird in vielen Büchern zu einer Lichtgestalt mit besonderen Fähigkeiten hochstilisiert. Nicht selten sind die Autoren seine größten Fans. Doch erst in letzter Zeit haben sich kritische Zeitgenossen mit seiner Lebensgeschichte und seinen Erfindungen auseinandergesetzt und so manches, was Tesla zugeschrieben wird, löst sich bei näherem Hinschauen in eine Wolke des Zweifels auf oder ist schlicht nicht wahr. Tesla war zweifellos ein hochintelligenter, einfallsreicher Erfinder und ein guter Redner und Showman, der seine Zuhörer mit elektrischen Vorführtricks in den Bann schlagen konnte. Zu Teslas Zeit gab es viele Physiker und Wissenschaftler in Amerika und Europa, die sich mit dem Phänomen Elektrizität beschäftigten und ähnlich wie es heute immer wieder geschieht, beschäftigten sich viele gleichzeitig mit den gleichen Problemen. Die Dinge lagen in der Luft. Genauso wie heute viele Firmen an der Perfektionierung der virtuellen Realität arbeiten, so wurde damals an Lösungen gearbeitet, große Mengen von Strom zu erzeugen, zu transportieren und mit Motoren nutzbar zu machen. Die meisten Technikhistoriker sehen den Induktionselektromotor und das System der mehrphasigen Elektrizität als Teslas wichtigste Beiträge an. Teslas Arbeit, vor allem im Zusammenhang mit Westinghouse, führte im späten 19. Jahrhundert nicht nur zur allgemeinen Einführung des Induktionsmotors, einem Qualitätsdurchbruch, sondern auch zur weit verbreiteten Verwendung von Drehstrom, der bis heute der vorherrschende Standard für die industrielle Stromübertragung ist. Sie brachte der Wechselstromtechnik ein neues Maß an Effizienz. Teslas Ideen, sowohl für den Motor als auch für den Drehstrom in den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, lagen in der Luft, schon lange bevor er ein Junge war. Tatsächlich wurde das erste Beispiel 1832 von Hippolyte Pixy entwickelt. Er erfand einen einfachen Wechselstromgenerator mit Handkurbel, der buchstäblich eine neue Industrie entzünden würde. In den 1870er Jahren wurden in Deutschland rohe Zweiphasen-Wechselstromgeneratoren verwendet und Galileo Ferraris, ein italienischer Wissenschaftler, sprach 1885 offen über mehrphasigen Wechselstrom. Andere arbeiteten etwa zur gleichen Zeit wie Tesla ebenfalls an dieser Herausforderung. 1887 schufen August Haselwander und C.S. Bradley den ersten Drehstromgenerator. Aber dies soll Teslas bedeutende Rolle bei der Entwicklung und Einführung von Wechselstrom in den Vereinigten Staaten danach nicht schmälern. Er hat es nur nicht erfunden, wie manche glauben machen wollen. Teslas Priorität der Erfindung, sowohl des Motors als auch seines Verteilungssystems, wurde von den amerikanischen Gerichten mit Unterstützung seiner Geldgeber und Patentinhaber angefochten, wo er sich schließlich durchsetzte, aber es scheint, dass ein Italiener, Galileo Ferraris, einen ziemlich guten Anspruch auf beide Erfindungen hat. Teslas Zusammenarbeit mit Westinghouse führte zur Einführung groß angelegter Strom- und Motorsysteme, und im Allgemeinen ist es ein solcher kommerzieller Erfolg, der einem Erfinder zu Ruhm verhilft. Tesla hat die Induktionsspule auch nicht wirklich erfunden. Wenn auch Tesla sein eigenes Gerät entwickelt hat, das teilweise auf den Prinzipien der Induktion basiert, wird es doch Tesla-Spule und Induktionsmotor genannt. Es war aber ursprünglich nicht seine Idee. Tatsächlich war die Einführung des Werks von niemand anderem als dem produktiven Michael Faraday. Die Induktionsspule selbst war das Werk des sehr talentierten Herrn Nicholas Callan im Jahr 1836. Sowohl Faradays als auch Callans Arbeiten gehen mehrere Jahrzehnte vor Teslas Geburt zurück. Frühe Induktionsspulen waren die ersten Transformatortypen und wurden zwischen den 1880er und den 1920er Jahren in Röntgengeräten, Funkenstreckensendern und anderen Geräten verwendet. Auch den ersten Transformator hatte ich erfunden. Dieser wurde tatsächlich Ende der 1870er Jahre von der Firma Ganz in Budapest entwickelt. Tesla war zu diesem Zeitpunkt noch in der Schule und hatte noch nicht einmal seinen ersten Job bei einem Telefonieunternehmen begonnen. Der erste moderne Transformator, wie wir ihn kennen, wurde 1885 von William Stanley erfunden und seine Idee basierte wiederum auf den Ideen von Gollard und Gibbs. Gollard hatte seinen Transformator 1884 bei der Wechselstromdemonstration von Lanzo nach Turin verwendet. 1885 gehörte Tesla offiziell zu denjenigen, die zu dieser Zeit am Wechselstrom arbeiteten. Tesla erwähnte oft, dass er 1882 seinen eigenen Entwurf für ein vollständiges Wechselstromsystem im Sinn hatte. Es gibt jedoch nur wenige, wenn überhaupt, dokumentarische Beweise, um dies zu untermauern. Auch die Leuchtstofflampe erfand Tesla nicht. Alexandre Becquerel untersuchte die Phänomene der Fluoreszenz erstmals 1857. Manche sagen, Edison habe die Lampen erfunden. Andere sagen, George Inman habe die moderne Leuchtstofflampe 1934 entwickelt. Es ist schwer zu sagen, wer der Erste war, da es wieder einmal einen Rechtsstreit gab. Es besteht die Möglichkeit, dass der Deutsche Edmund Germer beiden vorausgegangen ist. Viele Menschen haben an dem Konzept gearbeitet, aber Inman gebührt das Verdienst, das erste erfolgreiche und praktische Design entwickelt zu haben. Daniel MacFarlane Moore entwickelte die Moore-Röhre, die der erste kommerzielle Vorläufer der Leuchtstofflampe war. Selbst wenn Tesla mit den Theorien gespielt hat, war er zu keiner Zeit allein und hat im Vergleich zu anderen, die die Schwierigkeiten tatsächlich zu einem funktionierenden Produkt ausgearbeitet haben, nicht viel dazu beigetragen. Dieselbe Geschichte findet sich bei der Behauptung, er hätte das Radar erfunden. Und so war auch Teslas Kraftwerk am Niagara-Fall nicht das erste der Welt. Ein weiterer verbreiteter Mythos ist auch, dass Tesla das Radio erfunden hat. Tatsächlich entwickelte Tesla unabhängig von Guglielmo Marconi 1896 ebenfalls ein Gerät, das die drahtlose Kommunikation ermöglichte, das er 1897 patentierte. Die Entdeckung brachte schließlich Marconi den Nobelpreis ein. Teslas eigene Patente wurden später vom US-Patentamt widerrufen, was bis weit in die 1940er Jahre einen Rechtsstreit zwischen den beiden auslöste. Und genau darum ging es bei der Entwicklung elektrischer Anwendungen. Um Patente. Es ging ums Geschäft. Von Tesla wird behauptet, dass er für über 700 Patente verantwortlich war. Patente, die benutzt wurden, um die Energiewirtschaft der damaligen Zeit zu monopolisieren und zu vermeiden, dass Konkurrenten auf den Markt drängten. Ein Wettlauf mit der Zeit, doch eine Absicht, die Menschen mit freier Energie zu versorgen, ist daraus nicht abzuleiten. Der Streit um Patente dauert bis heute unvermindert an, er hat sich aber in andere Bereiche verlagert, und dabei kann man der Pharmaindustrie auch nicht unterstellen, zum Wohle der Menschen zu arbeiten, indem sie so viele Patente wie möglich ansammelt. Damals wie heute ging es um Profit und Marktanteile. Nikola Tesla und auch Thomas Edison waren beide einfallsreiche Marketing- und Geschäftsleute, die ihre Erfindungen oder das, was sie dafür ausgaben, gut präsentieren und verkaufen konnten. Und bei beiden ging es darum, Elektrizität als Energiequelle zu optimieren. Ihren reichen Auftraggebern ging es einzig um die Erschließung des aufkommenden Energiemarktes. Elektrizität als Energie war nebst der aufkommenden Verwendung von Erdöl von Anbeginn an in den Händen der Superreichen, und diese kontrollieren bis heute die Entwicklung und Verwendung dieser Energieformen und ebenso die öffentliche Meinung darüber. Die Legendenbildung um Tesla ging so weit, dass man ihm, dem Egozentriker mit dem Zahlentick, übernatürliche Fähigkeiten zusprach. Er konnte Unmengen Strom durch seinen Körper leiten, hatte ein fotografisches Gedächtnis und konnte sich komplizierte Maschinen allein im Kopf ausdenken, und er konnte die Zukunft voraussagen. Er habe die universelle Weltenzerstörungsmaschine erfunden, und die Explosion in Tunguska 1908 sei ein Ergebnis seiner Arbeit. Man sagt, er könne Dinge unsichtbar machen. Er behauptet selbst in Interviews, er habe mit außerirdischen Lebewesen auf dem Mars Kontakt gehabt. Und trotzdem starb er unter angeblich mysteriösen Umständen als verarmter, unverheirateter, einsamer alter Mann in dem New Yorker Hotel, in dem er jahrelang wohnte. Tesla wurde schon zu seinen Lebzeiten zur Legende hochstilisiert, und nach seinem Tode wurde sein Name schnell zum Synonym von Genialität und freier Energie. Jede Menge Mythen und esoterisches Geheimwissen werden mit seinem Namen verbunden, und wenn er denn so gefährlich für das System gewesen wäre, wie leicht wäre es für die Kontrolleure gewesen, ihn und seinen Namen vergessen zu machen. Doch man hatte anderes mit ihm vor. Er und sein Name wurden zum Mythos gemacht. Er wurde als Galionsfigur des elektrischen Zeitalters aufgebaut und für die elektrische Agenda missbraucht. Wir sehen solches Vorgehen immer wieder. Helden werden künstlich aufgebaut, einzig um einer Agenda zu dienen. Als künstlicher Orientierungspunkt in einem vorgegebenen Rahmen. Es könnte gut sein, dass die große Katastrophe von vor über 200 Jahren, welche eine weltweite Schlammflut erzeugte, die Auswirkung von elektrischen Magnetfeldern war. Anders ist das gleichzeitige Vorkommen dieser Flut kaum zu erklären. Und es ist weiter anzunehmen, dass die Überlebenden, allen voran die Kontrolleure, ein starkes Interesse daran hatten, diese Phänomene zu verstehen und selbst zu kontrollieren. So hat denn auch die intensive Erforschung der Elektrizität erst nach der Schlammflut angefangen, obwohl das Phänomen schon sehr lange bekannt war. Genau wie viele andere wissenschaftliche Bereiche erst vor 200 Jahren etabliert wurden. Wie üblich verwischt sich die Geschichtsschreibung vor 1800. Es gibt aber Hinweise darauf, dass vor 1800 die elektrische Spannung in der Atmosphäre zu hoch war und zum Problem für die Menschen wurde. So gab es vor der Jahrhundertwende eine Blitzableitermode. Kleider, Hüte und Schirme wurden damals mit einem Blitzableiter versehen. Wovor hatten diese Leute Angst? Es scheint, dass vor der Katastrophe und der Schlammflut um 1800 herum die Magnetfelder der Erde verrückt spielten und die Atmosphäre aufluden. Benjamin Franklins Blitzableiter für Gebäude scheint auch aus dieser Not entstanden zu sein, da angeblich häufige Blitzeinschläge die Ursache vieler Brände war. Aber ebenso könnte man mit Blitzableitern die in den alten Gebäuden verbaute Technologie der alten Welt überbrücken und diese so stilllegen. Die Geschichte aber, dass Franklin bei einem Drachenflug einen Blitzeinschlag erfuhr und er aufgrund der elektrischen Entladungen an der Drachenschnur den Blitzableiter erfand, ist wohl eher eine dieser verdrehten Freimaurergeschichten. Er könnte auch nur die Entladungen der damals überladenen Atmosphäre gesehen haben. Was ist Energie? Das Wort Energie geht auf altgriechisch Energeia zurück, das in der griechischen Antike eine rein philosophische Bedeutung im Sinne von lebendiger Wirklichkeit und Wirksamkeit hatte. Als naturwissenschaftlicher Begriff wurde das Wort selbst erst 1807, also auch um die Zeit des großen Kataklysmus, von dem Physiker Thomas Young in die Mechanik eingeführt. Wir Menschen nehmen Energie auf verschiedene Weise wahr, als Licht, als Wärme oder als Kraft. Wir leben in einem Universum der Potenziale und der Potenzialunterschiede. Potenzial ist heute ein vieldeutiges Wort und es wird in akademisch-wissenschaftlichen Bereichen inflationär benutzt, um eigentlich immer nur eines zu beschreiben, der Möglichkeit, dass etwas geschehen könnte. Schaut man alle diese Potenziale in Bezug auf Energie genau an und reduziert sie auf einen gemeinsamen Nenner, dann kommt man zum Schluss, dass es nur eine einzige Energieform gibt. Bewegung. Bewegung ist Energie. Energie ist Bewegung. Etwas bewegt sich. Ob dies nun ein Partikel, ein Elektron, ein Atom, ein Molekül, der Wind oder die Sonne ist, sogar die Atome eines Steins sind in Bewegung. Bewegung in alle Richtungen, in allen Formen. Die heute weitläufig gerne verwendete Erklärung des Funktionierens des Universums mit Vibration und Frequenzen sind eine verschleiernde, überaus unvollständige Beschreibung dieser Bewegung. Nicht alles vibriert und nicht alles hat eine Frequenz. Manche Dinge geschehen einmal, manche mehrere Male, periodisch oder unregelmäßig und manche nicht einmal so, wie man es erwartet. Die Ausdrücke Rhythmus und Klang, Schwingung und Resonanz beschreiben diese Bewegung um einiges genauer als Frequenz und Vibration. Der ganze natürliche Energiekreislauf auf der Erde beruht auf der Speicherung und der Umwandlung und damit der Freisetzung von Energie. Und immer ist Elektrizität im Spiel. Es ist der ewige Tanz von Anziehung und Abstoßung, von Ladung und Entladung, der Funke des Lebens eben. Als Mensch ist man direkt über seinen Körper in diesen Kreislauf eingebunden. Diese Energie, so weiß man seit Isaac Newton, ist nur umwandelbar und wird immer in der einen oder anderen Form erhalten. Sie geht nie verloren. Alles Physische, alles Materielle auf unserer Erde ist diesem Umwandlungsprozess unterworfen. Das Bewusstsein, das Ich, die Seele eines Menschen gehört jedoch nicht dazu. Es ist das einzig Statische, das einzig Ruhende in unserer Welt. Alle Materie kann Energie speichern, doch gibt es Materialien, die das besser können und Materialien, bei denen das schwieriger ist. Man spricht dabei von Energiedichte, Brennwert oder Heizwert. Wer sich in die Physik begibt, findet dort unzählige Formeln und Gleichungen. Die Natur speichert Energie auf vielfältige Weise. Wir verwenden heute eine Vielzahl von Stoffen mit verschiedenen hohen Energiedichten, um unseren täglichen Bedarf an Energie zu decken. Seien dies nun Lebensmittel, Holz, alle Arten von Kohle, Alkohol, Gas, verschiedene Öle, Uran, Windkraft, Sonnenstrahlen, Wasserströmung, chemische Reaktionen und so weiter, alle werden von uns zur Nutzung in Licht, Wärme oder Bewegung umgewandelt. Uns Menschen fällt es aber schwer, selbst Energie zu generieren und zu speichern. Wir können zwar Holz durch die Verkohlung in fast reinen Kohlenstoff umwandeln und so die Energiedichte erhöhen, doch die einzigen Arten der nicht unbedingt stabilen Speicherung, die uns zur Verfügung stehen, sind Batterien oder Akkumulatoren, Staudämme, Druckbehälter und Wärmespeicher. Die Energie, welche wir mittels Atomkraftwerken, Windrädern und Sonnenenergie generieren können, bedingen einen enormen technischen Aufwand. Günstigere Alternativen werden aber unterdrückt. Alle anderen natürlichen Energieformen kommen in gespeicherter Form aus der Natur und müssen abgebaut werden, indem man Wälder für Holz schlägt, Kohle aus einer Mine abbaut, Erdöl aus dem Boden pumpt oder aus pflanzlichen Rohstoffen Öle gewinnt. Es ist für die Gewinnung immer wieder Arbeit nötig und beim Endverbraucher genügen meist einfache Geräte, um diese Energie zu nutzen. Selbst ein Auto muss nicht kompliziert gebaut sein, um zu funktionieren. Ein Stausee kann gebaut und dann für Jahrzehnte genutzt werden. Ebenso ein Stromnetz mit abertausenden Kilometern an Kabeln. Batterien und Akkumulatoren werden produziert und werden Jahre verwendet, bis sie unbrauchbar geworden sind. Ebenso haben die wichtigen Druckbehälter oder Wärmespeicher eine begrenzte Lebensdauer. Die Produktion und Versorgung mit Elektrizität ist allgegenwärtig. Atomkraftwerke, Staudämme, Windgeneratoren, Flusswasserkraftwerke, Netzwerke, Trafostationen, Hochspannungsleitungen, Hausanschlüsse und Billionen von Endgeräten. Und wenn diese Betriebsdauer vorüber ist, dann müsste eigentlich noch einmal Energie für die Entsorgung aufgewendet werden. Das tut man aber nicht. In Betrieb ist der Aufwand wesentlich geringer, als die aus der Natur kommenden Energiespeicher und umgewandelt in Strom, kann diese Energie nahezu ohne menschliches Beitun über Leitungen günstig transportiert werden. Und damit lässt sich eine Scheinwelt vorgaukeln. Und wir sind alle darauf hereingefallen. Wir sind so verloren abhängig von Elektrizität, dass kaum jemand mehr ohne auskommen kann. Wir leben in komplett stromabhängigen Städten, Dörfern und Wohnungen und ein einziger Ausschalter könnte das Chaos auslösen. Dabei ist die Energie- und Ökobilanz für elektrischen Strom überaus miserabel. Doch die Möglichkeit eines längeren Gebrauchs von Anlagen und Geräten ohne größeren Aufwand haben uns darüber hinweggetäuscht. Vor der Benutzung von Elektrizität war es kaum nötig, auf den Abbau von Energiegewinnungsanlagen zu achten. Eisenkonstruktionen verrosteten, Wasserräder vergammelten und Windmühlen zerfielen einfach, wenn man sie nicht mehr benutzte. Dasselbe galt für die Endgeräte. Archäologen von heute wären froh, sie würden etwas mehr Abfall unserer Vorfahren finden, um Rückschlüsse auf ihr Leben ziehen zu können. Wir haben noch nicht erlebt, dass unsere Staudämme aus Altersschwäche auseinanderbrechen und immense Kosten verursachen, Doch wir sehen überall die Umweltverschmutzung durch ausgediente elektrische Geräte, verbrauchte Windkraftanlagen und die gesundheitlichen Auswirkungen durch die Benutzung von Elektrizität. Im Gegensatz zu natürlichen Energieträgern hat die Nutzung von Elektrizität immensen Abbau- und Entsorgungsaufwand zur Folge, der bei der Kalkulation und den Kosten für den Benutzer nicht eingerechnet wird. Und diese verschwiegenen Kosten äußern sich in der massiven Umweltverschmutzung durch elektrisches Gerät und den Dingen, die mit Hilfe von billiger Elektrizität hergestellt wurden. Würde der Strompreis den wirklichen Kosten entsprechen, wären viele Billigprodukte wie Plastik aus der Petrochemie viel zu teuer und niemand würde überhaupt daran denken, diese Dinge zu produzieren. Denn hier findet sich dasselbe. Die Kosten für den Abbau werden nicht eingerechnet und so landet der Plastikmüll überall in der Natur. Niemand spricht von den unglaublich hohen Kosten zur Entsorgung von Windkraftanlagen, Batterien, Akkumulatoren und all den anderen Endgeräten zur Verwendung von Elektrizität. Niemand spricht über die Kosten der Entsorgung der Produkte, die mit Hilfe von künstlich verbilligtem Strom produziert wurden. Doch das ist absichtlich und so gewollt. Es gibt keinen freien Markt, hat es nie gegeben. Alle Preise sind kontrolliert, manipuliert und komplett verzerrt. Würden die Verwender von Elektrizität die Kosten für den Abbau und die Entsorgung mitbezahlen müssen, dann wäre die Elektrizität nahezu unerschwinglich und auf einem freien Markt würde sich das als Energielieferant nicht durchsetzen. Der Gewinnungsaufwand für Energie beinhaltet also auch die nachhaltige Entsorgung der Gerätschaften, die zur Gewinnung und Verwendung benötigt werden. Nachhaltige freie Energie wäre demnach die Energieausbeute minus Gewinnungsaufwand und Entsorgung. Man würde elektrischen Strom dazu verwenden, um mechanische Systeme und elektrochemische Reaktionen zu steuern. Aber statt elektrischen Motoren würde man Verbrennungsmotoren benutzen, weil diese wirtschaftlicher und besser für die Gesundheit sind. Als starke Lichtquellen würde man billigere Energie wie Gas, Öle oder andere chemische Substanzen verwenden. Als Wärmequellen würden Holz, Kohle oder andere brennbare Materialien oder chemische Reaktionen verwendet werden. Die möglichen Anwendungen sind so vielfältig wie die menschliche Fantasie. Die künstlich verbilligte Energiequelle Elektrizität war und ist die Mutter der Umweltverschmutzung. Thank you. Was ist freie Energie? Es ist heute die Rede von Ätherenergie und doch weiß niemand genau, was damit gemeint ist. Energie, die in unerschöpflichen Mengen vorhanden ist und für jeden verfügbar sein soll. Im Bereich der Esoterik wird die Ätherenergie oder auch Nullpunktenergie mit Lebensenergie gleichgesetzt. Seit Albert Einstein gibt es aber den Äther offiziell nicht mehr. Und doch taucht er unter anderem Namen immer wieder auf. Die Physik kommt nicht ohne Äther aus und nennt es je nach Bedarf Higgsfeld, Quantenfeld oder in der Esoterik auch Nullpunkt. Der Äther scheint jedoch ein Informationssystem zu sein, welches für den Zusammenhalt der Materie und Biologie sorgt. Ähnlich einem vieldimensionalen Wegweiser, einem mehrdimensionalen Flussbett, dem die Energie und entsprechend auch die Materie oder Biologie folgen muss. Der Äther ermöglicht erst das Vorhandensein von Materie und Energie, der Bewegung auf der Mikro- und Makroebene der Wirklichkeit. Und alles ist durchwirkt vom Äther, aber dieser ist nicht die Energie selbst. Allgemein wird der Äther als der Träger aller physikalischen Vorgänge angesehen. Freie Elektrizität ist, was viele meinen, wenn sie von freier Energie sprechen. Und die Verbindung mit dem Herrn der Blitze Nikola Tesla ist wohl das überzeugendste Argument. Doch die Forschung auf diesem Gebiet findet mehr Sackgassen, als sie bewältigen kann, und die bisherigen Resultate sind ernüchternd. Es scheint unmöglich zu sein, Energie aus dem Nichts zu gewinnen, und so findet man bei vielen Experimenten irgendeine Art einer natürlichen Energieform, die abgegriffen wird. Magnetfelder, elektrostatische Phänomene oder elektrochemische Vorgänge. Ohne Bewegung und aus dem Nichts lässt sich keine Energie gewinnen. Es gibt Maschinen, die solche Phänomene verwenden und mit denen auch Elektrizität erzeugt werden kann. Doch hierbei handelt es sich immer nur um kleine Mengen, die bei weitem nicht ausreichen, um als Energiequellen zu dienen, die aber gut als Steuerströme oder für Geräte mit wenig Leistung benutzt werden können.
Beiden in Gegenrichtung rotierenden Scheiben erzeugen eine elektrostatische Ladung. Die eine Scheibe stellt die Erde dar, die andere die Wolke. Mit Gitterelektroden wird die Ladung festgehalten. Dann wird sie von sogenannten Tastern berührungsfrei abgenommen und geordnet. Die Scheiben laufen nach anfänglichem Andrehen von Hand von selbst nach den elektrostatischen Gesetzen von Abstoßung und Anziehung. Eine Gleichrichterdiode hält sie im Takte fest. Weil sonst die Impulse der Anziehungs- und Abstoßungskraft sich verändern und die Scheiben immer schneller laufen würden. Die richtige Drehzahl ist sehr wichtig und für eine optimale Stromerzeugung müssen die Scheiben ganz ruhig und langsam laufen. In den Gitterkondensatoren wird die Energie gespeichert und dann gleichmäßig abgegeben, wonach die hohe Spannung durch zusätzliche Einrichtungen heruntergesetzt wird und gleichzeitig die Leistung aufgebaut wird. Gibt einen kontinuierlichen Gleichstrom ab, der in der Leistung von der Größe des Modells abhängig ist. Diese Maschine gibt 3 bis 4 Kilowatt Dauerleistung, je nach Luftfeuchtigkeit, wobei die Spannung zwischen 270 und 320 Volt schwankt. Hohe Luftfeuchtigkeit verhindert den Aufbau der Spannung. Am besten ist trockene Luft. Wohl ist mit den bisher erreichten Resultaten ein Hauptziel erreicht worden. Freie Energie kann nutzbar gemacht werden. Die Forschungsarbeiten aber gehen weiter.
Natürliche Elektrostatik. Selbst diese Erfindungen werden unterdrückt und die Forschung daran scheitert meist aus finanziellen Gründen. Kein Geldgeber und keine Bank ist bereit, es sich mit den Großen der Branche zu verderben. Die so gewonnene Elektrizität lässt sich unter vielen Möglichkeiten, zum Beispiel zur Herstellung von Knallgas oder Wasserstoffgas, aus Wasser verwenden, welches bei der Verbrennung nur Wasserdampf erzeugt. Chemische Reaktionsenergie kann überall gewonnen werden. Die technischen Probleme sind alle gelöst, autarke Energieversorgung wäre möglich, doch die Kontrolleure haben kein Interesse daran, dass die Energiegewinnung dezentralisiert wird. Freie Energie direkt aus dem Äther wie Teslas Nullpunktenergie gibt es nicht. Das ist eine Täuschung. Elektrizität ist das vom Äther verwendete Steuersystem, welches das Universum und somit die Wirklichkeit zusammenhält. Wir können uns immer nur in einen schon vorhandenen, natürlichen, energetischen Prozess einklinken. Eine drahtlose Energieübertragung gibt es auch nicht. Es sei denn, man könne starke elektrische Entladungen, also Blitze, so genau steuern, dass sie auch beim Empfänger ankommen. Mit all den gesundheitlichen Auswirkungen, welche die starken elektrischen Felder erzeugen würden. Ein Blitz würde auf seinem Weg zum Verbraucher alles zerstören, was ihm im Weg ist. Es reicht auch nicht, die Atmosphäre durch starke elektromagnetische Felder anzureichern, wie Tesla dies bei einem seiner Versuche tat. Freie Energie ohne Aufwand ist eine Illusion. Jegliche Energiegewinnung ist mit einem gewissen Aufwand verbunden. Wer ein Feuer oder Licht machen möchte, muss Holz sammeln oder Öl erst aus biologischen Rohstoffen gewinnen oder Löcher in den Boden bohren. Wer die Kraft eines Baches nutzen will, muss zuerst ein Wasserrad bauen. Wer den Wind ernten will, muss zuerst eine Windmühle bauen. Selbst die Konstruktion von freien Energiegeneratoren benötigen einen Aufwand. Gratis Energie gibt es aber dennoch, nämlich dann, wenn die Ernte von Energie größer ist als der Aufwand, sie zu gewinnen. Freie Energie hat wenig mit Nikola Tesla zu tun und noch viel weniger mit Elektrizität. Und deshalb hört man auch wenig über Leute wie Viktor Schauberger oder Wilhelm Reich, die einen ganz anderen Ansatz zur freien Energie verfolgen. Es sind die Wunder der Schöpfung, die Prozesse der Natur, die es uns ermöglichen, aus ihrem ewigen Kreislauf unseren Bedarf an Energie zu beziehen. Unendlich viel Energie steht uns mit mehr oder weniger großem Aufwand zur Verfügung. Die Natur selbst bietet Energie im Überfluss. Energie, die nie versiegt, und doch tut man so, als ob Energie Mangelware ist. Deshalb haben die Kontrolleure an allem Preisschilder angebracht, welche die Warenkosten verfälschen und verschleiern. Die Erde selbst erneuert diese Energie immer wieder und ein Mangel existiert nur in den Köpfen der Menschen. Warum also verwenden wir Elektrizität? Alle Materie, ob gasförmig oder fest, ob Pflanze, Tier oder Mensch, hat einen gemeinsamen Nenner. Alles ist auf die eine oder andere Art elektrisch geladen. Alle Materie hat ein elektrisches Potenzial. Jeder biologische Organismus verwendet Elektrizität in irgendeiner Form. Nervensysteme sind die elektrischen Leiter der Natur und über sie werden Signale gesandt, um die Organismen am Leben zu halten.
Das Nervensystem dient der Übermittlung von Nachrichten in unserem Körper. Dadurch können wir Entscheidungen in unserem Gehirn in körperliche Bewegungen umsetzen. Sie können sich die Nerven als Leitungsbahnen vorstellen, die unseren Körper in großen Strängen durchlaufen. Die Gesamtlänge der Nervenfasern beträgt bei einem erwachsenen Menschen etwa 75 Kilometer. Die Grundeinheit des Nervensystems ist die einzelne Nervenzelle. Von dem eigentlichen Zellkörper gehen dabei mehrere Fortsätze aus. Das sind die Dendriten. Sie sorgen dafür, dass von außen kommende Reize von der Nervenzelle empfangen werden können. Der Zellkörper ist das Zentrum der Nervenzelle. Obwohl er einen Zellkern hat, kann er sich nicht wie andere Zellen des Körpers vervielfältigen. Eine Beschädigung des Zellkörpers kann deshalb zum Absterben der gesamten Nervenzelle führen. Das sogenannte Axon ist länger und dicker als die Dendriten. Es leitet die Informationen in nur eine Richtung weiter. Axone mit großem Durchmesser können Informationen besonders schnell übertragen. Jeder Dendrit ist mit einem Dendriten einer Nachbarzelle oder mit einem Axon einer weiter entfernten Zelle verbunden. Dadurch entsteht ein dichtes Geflecht von Nervenverzweigungen. Innerhalb der einzelnen Nervenzelle werden die Informationen durch elektrische Signale übermittelt. Von Nervenzelle zu Nervenzelle werden die Informationen mit Hilfe von chemischen Substanzen übermittelt. Hier eine Vergrößerung. Sie sehen den synaptischen Spalt zwischen zwei Nervenzellen. Diesen Zwischenraum muss jede Information sozusagen überspringen. Dabei helfen die Neurotransmitter. Sie wandern mit der Information direkt zu den Rezeptoren, das sind die Empfängerstellen der benachbarten Nervenzelle. Dort docken sie an und geben das gespeicherte Informationssignal weiter. Praktisch funktioniert das Ganze so. Nehmen wir an, jemand wird von seinem Nachbarn in den Arm gezwickt. Die Nervenzellen der Haut werden durch diesen mechanischen Impuls gereizt. Die sensorische Nervenzelle, auch als sensorisches Neuron bezeichnet, nimmt den Reiz wahr und sendet sofort elektrische Signale aus. Über den synaptischen Spalt erreicht die Botschaft die Umschaltstation, das sogenannte Interneuron. Das ist das Rückenmark. Die Nervenzellen des Rückenmarks verarbeiten die Information und geben eine Botschaft an das Motoneuron weiter. Das Motoneuron gibt die Signale an die Muskelzellen weiter, sodass sich der Armmuskel, der gezwickt wurde, reflexartig zusammenzieht.
Elektrische Signale sind das Steuersystem jeglicher Materie, organisch und anorganisch. Keine Existenz ohne Elektrizität. Die Elektrizität hat einen Bruder namens Magnetismus. Wo sie ist, ist auch er nicht weit. Magnetismus erzeugt elektrische Spannung in Materie und elektrische Spannung in Materie erzeugt magnetische Felder. Alles, was auf Elektrizität basiert, besitzt auch entsprechende Magnetfelder. Elektrizität ist das Kontroll- und Steuersystem, mit dem die Materie und Biologie unseres Universums dirigiert wird. Und genau dieses System will man kontrollieren. Man will Gott spielen. Elektrische Signale steuern unsere Gedanken, unser Befinden und unsere Körper. Elektrische Magnetfelder wirken auf die Nervensysteme biologischer Organismen ein und können deren elektrischen Signale beeinflussen, abändern oder überschreiben. Deshalb sind unnatürliche elektrische Magnetfelder für alle Lebewesen gefährlich, umso stärker sie sind. Magnetfelder können alle elektrischen Aktivitäten in einem biologischen Organismus beeinflussen und solchen Feldern ausgelieferte Organismen sind dem nahezu wehrlos ausgeliefert. Es gibt heute fast keine Orte auf der Erde, wo der Mensch nicht irgendwelchen künstlichen Magnetfeldern ausgesetzt ist. Radio ist wie Fernsehen und Telefon fast überall zu empfangen. Selbst die 1,4 Milliarden Menschen, die keinen direkten Zugang zu elektrischer Energie haben, sind diesen künstlichen Magnetfeldern ausgesetzt. Sie sind überall, wo Menschen wohnen, und viele tragen gesundheitliche Schäden davon. Die Korrelation zwischen der Einführung neuer Technologie und gesundheitlicher Schädigung ist unübersehbar und seit Jahrzehnten bewiesen und dokumentiert. Mit der Einführung von Radio, Radar, Fernsehtechnik, Mobiltechnik, WLAN, Hochspannungsleitungen und Transformatorstationen entstanden viele neue Krankheiten. Die gegenwärtig aufgebauten Netze der fünften und sechsten Generation stehen dem nicht nach. Die dabei genutzten hohen Frequenzen sind kriegstauglich. Und natürlich ist das eine Goldmine für die Pharmaindustrie, einem weiteren milliardenschweren Wirtschaftsbereich im Besitze derselben Superreichen, welche die Energiewirtschaft kontrollieren. Elektrizität, Industrialisierung, Umweltverschmutzung und Krankheit gehen Hand in Hand. Freie Energie bedeutet auch Autarkie und Unabhängigkeit. Und Unabhängigkeit wollen die Kontrolleure dieser Welt nicht. Man will nicht, dass jeder selbst Energie erntet und mit ihr nach eigenem Willen wirtschaftet. Also macht man die Menschen durch Dumpingpreise und betrügerische Kostenrechnungen von Elektrizität und deren Endverbrauchern abhängig, zerstört herkömmliche Arten der Energiegewinnung und Verwendung und lanciert verleumderische Medienkampagnen gegen bestimmte Rohstoffe wie Kohle, Hanf und Erdöl. Wir leben in einem geschlossenen System. Die Rede von der Schädlichkeit einzelner natürlicher Vorgänge wie die Erzeugung von CO2, die Abgase eines Holzfeuers, die Verbrennung von Ölen ist reine Propaganda. Das sind natürliche Prozesse der Erde. All diese Prozesse finden in einem natürlichen Kreislauf statt und diese Vorgänge sind nur lokal in überdosierten Mengen für uns schädlich. Und sogar das ist natürlich. Die Produktion von Feinstaub zum Beispiel ist ein natürlicher Prozess. Doch wird er lokal überhöht, wie bei einem Vulkanausbruch, einem Waldbrand oder durch die Verbrennung von Erdöl in einer großen Stadt, ist er für Organismen schädlich. Aber damit wird vorgegaukelt, dass Menschen das Klima beeinflussen könnten und so werden auch die natürlichen Veränderungen des Klimas für die elektrische Agenda instrumentalisiert. Mit dem heutigen Wissen könnten wir Motoren bauen, die Jahrzehnte und vielleicht sogar Jahrhunderte überdauern. Umweltfreundliche Motoren, welche die Stoffe, die in erhöhter Konzentration dabei produziert werden, auch filtern können. Motoren, die jegliche Form von Gas, Öl, Alkohol, Diesel und andere Stoffe verwenden. Motoren, deren Herstellung und Entsorgung weit weniger kosten als das, was man daraus gewinnt. Das wissen auch die Kontrolleure und deshalb werden Motoren heute durch Regularien kaputt optimiert und liefern nicht mehr die Langlebigkeit und Robustheit, wie sie noch in den 60er Jahren möglich war. Hanf zum Beispiel dient als Rohstoff für unzählige Produkte und Hanföl, welches bei der Produktion dieser Produkte als Abfall anfällt, ermöglicht es, einen Diesel- oder Ottomotor günstig anzutreiben. Mit Hanfplastik ist es möglich, umweltfreundliche Baustoffe zu erzeugen, die in der Entsorgung fast nichts kosten. Darum ist Hanf verboten. Moderne und schön designte Autos wären auch mit diesem nachhaltigen Rohstoff möglich. Genauso wie unsere Nahrung, so könnte auch unsere Energie im eigenen Garten und lokal erzeugt werden. Freie und autarke Energie ist von den Kontrolleuren genauso wenig erwünscht wie freie und autarke Menschen. Darum wird überall die Idee vermittelt, dass wir ohne Elektrizität aus der Steckdose in die Primitivität zurückfallen würden. Das ist aber nicht wahr. Mit den oben genannten Rohstoffen, mit heutiger Technik und dem Wissen über Physik, Biologie und Chemie könnte man ein genauso bequemes Leben führen und sogar einen weitaus höheren Lebensstandard und bessere Gesundheit erreichen. Die Magnetfelder, welche moderne Elektroautos verursachen und das Risiko schwer zu löschender, brennender Batterien, sind weitaus gefährlicher und schädlicher für die Insassen als die Abgase durch einen Verbrennungsmotor. Das elektrische Licht der Lampen in unseren Wohnungen ist weitaus schädlicher als das natürliche Licht durch Feuer und andere chemische Reaktionen. Diese angeblich modernen Leuchtkörper müssen heute als Sondermüll entsorgt werden. Ebenso sind Hochspannungsleitungen und die starken Signale von Funkmasten und mobilen Geräten überaus belastend für alle Organismen. Elektrizität und die damit erzeugten elektromagnetischen Felder sind unwirtschaftlich und umweltschädlich. Und es wird alles daran gesetzt, dies zu verschleiern. Die gesundheitlichen Schäden und Kosten aufgrund von elektrischen Feldern, erzeugt von Leitungen, Geräten und Netzwerken, sind nicht einmal im Ansatz abzuschätzen und die kurzfristigen Vorteile rechtfertigen die massive Verwendung von Elektrizität in keiner Weise. Außer man hat etwas Böses im Sinn. Einen perfiden Plan. Und das ist nicht nur die wirtschaftliche Abhängigkeit. Die ist für jeden sichtbar und dieses Ziel ist schon lange erreicht. Damit ist aber noch nicht genug. Das natürliche Steuersystem der Natur wird nun gegen das Leben selbst gerichtet. Es wurde mit dem Internet ein Netz geschaffen, ein neues Nervensystem aufgebaut, in denen der einzelne Mensch gefangen, abhängig, steuerbar, kontrollierbar und manipulierbar geworden ist. Allzeit online, verbunden mit dem Netz. Schon viele leben heute in einer virtuellen Realität, verbringen die größte Zeit ihres Lebens in virtuellen Welten. Elektronische Warenhäuser, elektronische Dienste und Bibliotheken, eine elektronische Unterhaltungsindustrie, elektronische Währungen und elektronische Freundschaften, entfremdet von der Realität und seinem eigenen Umfeld. Wir sind mit dem Smartphone, den Computern, eng mit einer Welt verbunden, die wir weder kontrollieren noch beeinflussen können. Es ist das Netz, in dem die Spinne ihr Opfer fängt, und es sind die Beeinflussungen des Gehirns, einem Kokainsüchtigen gleich, die den Leim auf dem Netz bilden. Die Magnetfelder von Smartphones und Computern, von Fernsehern und Radio, von WLAN und Mobilnetzen beeinflussen die natürlichen elektrischen Signale in den Leiterbahnen unserer Gehirne und Körper. Durch die erst durch die Elektrizität geschaffenen Medien werden wir krank gemacht und kombiniert mit psychologischen Tricks und Hypnose hält man uns in einer Fantasierealität gefangen. Die Einführung der virtuellen Realität für alle ist mittels des Facebook-Nachfolgers Metaverse schon angedacht. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Mensch sein Leben komplett in einer künstlich erschaffenen elektrischen virtuellen Welt verbringt. Und das bedeutet totale Kontrolle. Kontrolle über unsere Körper, unsere Gefühle und Gedanken. Man will direkt in die Gehirne der Menschen. Die Implantattechnik ist schon weit fortgeschritten und in nicht allzu ferner Zukunft wird es möglich sein, über solche Implantate in virtuelle Welten einzutauchen, die so real wie die Wirklichkeit sind. Die Gehirne werden mit elektrischen Impulsen direkt angesteuert und stimuliert. Mit Hilfe der Elektrizität sind wir auf dem Weg in den Transhumanismus. Und Transhumanismus ist nur mit Elektrizität möglich. Der bekannte Film Matrix ist keine Science-Fiction-Geschichte, er ist eine Dokumentation.
Wow. Hattest du schon mal einen Traum, Neo, von dem du glaubtest, der sei real? Und was wäre, wenn du aus diesem Traum nicht mehr aufwachst? Woher wüsstest du, was Traum ist? Und was Realität? Was ist los mit mir?
Die Antwort ist irgendwo da draußen, Neo. Es ist die Frage, die uns keine Ruhe lässt.
Was ist die Matrix?
Die Matrix ist nur eine Scheinwelt, die mit der Realität nichts zu tun hat.
Welche Realität?
Sie beobachten dich, Neo.
Der Mensch ist eine Krankheit. Das Krebsgeschwür dieses Planeten. Und wir bringen die Heilung.
Schnell, holt mich hier raus!
Willkommen in der Wirklichkeit.
Wir sind schon im Gefängnis, doch die Tür ist noch nicht abgeschlossen. Noch haben wir die Möglichkeit zu entkommen. Wenn wir nun über die Energie der alten Welt spekulieren, dann sollten wir nicht nach den Maßstäben der heutigen Zeit messen, sondern es ist anzunehmen, dass Elektrizität anders genutzt wurde. Als Steuersystem. Mit schwachen elektrischen Signalen. Mit schwachen elektrischen Ladungen von ausgesuchten Materialien und Kombinationen davon. Steuersignale, welche selbst die Natur beeinflussen und die Natur so zum Nutzen der Menschen wirken lassen konnten. Überall um uns herum ist Energie, ist Bewegung. Und es sind schwache elektrische Impulse auf kleinster Ebene, die dieses Wunderwerk der Schöpfung steuern. Diese natürliche Energie steuern zu können, war wohl das Geheimnis unserer verleugneten Vorfahren und dies ermöglichte ihnen wohl auch einen hohen Lebensstandard und die Erstellung fantastischer Bauwerke und Anlagen. Was für ein Wissen das gewesen sein muss. Es gibt viele Bereiche in der Elektrotechnik und im Magnetismus, die scheinbar nicht erforscht sind und über die Wechselwirkungen der vom Menschen produzierten Magnetfelder und der Natur ist kaum etwas bekannt oder dieses Wissen ist geheim gehalten. Man kann mit guten Gründen annehmen, dass hier ein reichliches Vorwissen aus der alten Welt vorhanden ist, von dem die Kontrolleure nicht wollen, dass der Mensch es erfährt. Jedes Organ in einem menschlichen Körper hat seine eigene elektrische Ladung und erzeugt ein eigenes Magnetfeld. Ein Mensch ist ein Konglomerat aus verschiedenen Magnetfeldern. Magnetfelder, die sich gegenseitig überschneiden und beeinflussen. Ein Zusammenhang mit den Chakras oder Meridianen ist da nur zu offensichtlich. Es ist gut möglich, dass wir mit unserem eigenen Magnetfeld in der Natur mehr ausrichten können, als was wir uns je vorstellen könnten. Wir wissen nur nicht mehr, wie wir das in einer Welt tun können, die zu einem elektromagnetischen Gefängnis geworden ist. Eine Welt, in der jedes Organ und somit jeder Körper von künstlichen Magnetfeldern beeinflusst wird. Wir leben heute in einer immer vorhandenen elektromagnetischen Suppe. Jedes Ding hat seine eigene elektrische Ladung und sein eigenes Magnetfeld. Wir wissen, dass Magnetfelder durch andere beeinflusst werden können. So wie der Mensch durch Magnetfelder beeinflusst werden kann, so beeinflusst der Mensch mit seinem eigenen Magnetfeld seine Umgebung. Das menschliche Magnetfeld verändert sich messbar. Aktivität, Gefühle, der Gesundheitszustand, ja sogar Gedanken verändern das Feld eines Menschen. Das EEG, das Elektroenzephalogramm, oder Lügendetektoren zeigen dies nur überdeutlich. Sogar über mehrere Meter Distanz lässt sich das Feld eines Menschen noch messen. Dieses menschliche Magnetfeld hat einen Einfluss auf die Dinge und Lebewesen, die sich darin befinden. Ist uns hier eine Möglichkeit gegeben, durch unsere Aktivität, Gefühle und Gedanken die Magnetfelder der Dinge und somit deren Eigenschaften um uns herum zu beeinflussen? Wir merken, wenn wir angeschaut werden. Pflanzen wachsen besser, wenn man gut zu ihnen ist, und noch besser, wenn man sie liebt. Reis verdirbt, wenn man ihn beschimpft, und Wasser schmeckt besser, wenn man es segnet. Es gibt viele Hinweise darauf, doch will man nicht, dass wir uns darauf konzentrieren. Es gibt nur wenig Forschung auf diesem Gebiet, und die Forschung mit elektrostatischen Feldern und Pflanzensamen oder Zuchttieren wird nicht finanziert, und soweit möglich unterdrückt. Nikola Tesla ist die Galionsfigur einer monströs elektrifizierten Welt. Er war, wissend oder nicht, absichtlich oder unabsichtlich, ein Diener eines teuflischen Systems, welches einen dringlichen Weg suchte und fand, die Steuerungsmechanismen der Natur zu missbrauchen und zu einem gewissen Maße zu kontrollieren. Vielleicht war es der Missbrauch derselben Steuerungsmechanismen der Natur, welche die große Katastrophe vor über 200 Jahren auslöste. Nikola Tesla ist Teil der elektrischen Agenda und sein missbrauchter Name eine Fahrkarte in den Faschismus. Nach der vollkommenen Elektrifizierung und Kontrolle der Welt kommt die Elektrifizierung und elektrische Steuerung des Menschen durch die Elektronik. Und zuletzt folgt der direkte Eingriff in die Hirnströme jedes Einzelnen. All dies ist angedacht und bereits in der Entwicklung. Es werden Milliardenbeträge in diese Bereiche investiert. Eine komplette Elektrifizierung des menschlichen Daseins. Doch dazu ist sehr viel elektrische Energie nötig. Mehr als jemals produziert werden könnte. Es sei denn, es würden viel weniger Menschen auf der Erde existieren. Ist das der Grund für die gegenwärtigen Bestrebungen zur Verminderung der Bevölkerungszahl durch eine herbeigeredete Pandemie und der erzwungenen Verabreichung hochgiftiger und auf Magnetfelder reagierender Stoffe? Die neue Weltordnung wird mittels Elektrizität und Magnetfeldern etabliert. Elektrizität und Elektronik ist Bestandteil eines wahnsinnigen Kultes geworden, der droht den Menschen vollends von der Natur zu entfremden und zu kontrollieren. Ein komplexes Steuerungs- und Überwachungssystem, aus dem es kein Entkommen mehr gibt. Smartphones und Netzwerke sind die Mittel dazu, und viele merken nicht einmal mehr, wie sie süchtig und abhängig dem Abgrund entgegensteuern. Niemand muss ständig online und erreichbar sein, und niemand braucht ein Smartphone, das einen 24 Stunden am Tag überwacht und alles aufzeichnet, was man tut. Wer diese neue Weltordnung nicht will, muss Wege finden, ohne diese elektrischen Geräte auszukommen oder zumindest ihre Verwendung einzuschränken. Es gibt keinen Grund, andauernd mit einem gesundheitsschädlichen Smartphone herumzulaufen. Ebenso ist die Benutzung von Chats im Internet ein sehr minderwertiger Ersatz für direkten menschlichen Austausch. Die Hypnosebox im Wohnzimmer, der Fernseher, ist genauso Teil dieses Plans. Es liegt an uns, die Agenda dieser Technokraten zu stoppen. Es sind geisteskranke Control-Freaks, die mit Geld die Schwächsten unter uns aufgekauft haben und die sie gerade jetzt zu Mördern machen. Es ist höchste Zeit für Widerstand und zivilen Ungehorsam. Wir brauchen den elektrischen Wahnsinn nicht, und wir brauchen auch keine elektronische Vollzeitüberwachung, keine QR-Codes und wir brauchen keine künstlichen Hochleistungsnetze, die sich über die ganze Erde erstrecken und das Leben behindern. Zur Erfüllung ihrer kranken Allmachtsfantasien missbrauchen die Kontrolleure die Lebensenergie der Schöpfung, um sie gegen die Menschen selbst zu richten. Die freie Energie für alle wächst vor jeder Haustüre, und einzig die natürliche Harmonie mit den elektromagnetischen Feldern der Natur und anderen Lebewesen ist für uns artgerecht. Das Wissen dazu ist da. Die Zeit ist gekommen. Die Erde gehört uns allen. Wer weiß, das größte elektromagnetische Feld, welches der Mensch selbst produziert, ist das seines Herzens und nicht, wie viele meinen, des Gehirns. Das Herz. Es kann gut sein, dass genau darin die Lösung gegen diesen Wahnsinn verborgen liegt. Das war ein Beitrag von Knopfloch. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wird in Gemeinfreiheit im Sinne des Copyleft herausgegeben. Der Ersteller verzichtet damit auf jegliche Rechtsansprüche. Weitere Podcasts, Videos und Artikel und bei Gefallen auch ein Kaffeekässeli sind auf www.knopfloch.ch zu finden. Vielen Dank und auf Wiederhören.